أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ich habe über die Grabenschlacht gesprochen. Dabei wurde erwähnt, dass die Ungläubigen aufgrund eines Sandsturms in der Nacht das Schlachtfeld verließen. Über die Einzelheiten der Ereignisse nach ihrem Rückzug steht in den Geschichtsbüchern Folgendes geschrieben. Nachdem Allah, der Allmächtige, durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam das Heer vertrieben hatte, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Al-ana narzuhum wa la yarzunana. Das heißt, in Zukunft werden wir gegen die Quraysh hinausziehen, doch sie werden nicht den Mut haben, gegen uns zu kämpfen, gegen uns hinauszuziehen. Genauso kam es auch, die Quraysh hatten nicht den Mut, die Muslime anzugreifen, bis hin, dass Mekka durch die Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erobert wurde. Am nächsten Morgen jedenfalls war kein Feind mehr am Graben zu sehen. Sie waren alle verschwunden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte den Muslimen, in ihre Häuser zurückzukehren. Alle gingen freudig nach Hause. Es wird berichtet, dass die Belagerung des Grabens 15 Tage dauerte. Nach einer anderen Überlieferung waren es 20 Tage. Und einige Quellen sprechen auch von einer Belagerungsdauer von einem Monat. In der Grabenschlacht erlitten 9 Männer, starben 9 Männer den Märtyrertod. Einer von ihnen war Hazrat Sa'd bin Mu'az, der in dieser Schlacht verwundet wurde und wenige Tage später verstarb. Anas bin Oz, dann Abdullah bin Sahal, Tufail bin Numan, Salba bin An'ama bin Abi, Rab bin Zaid, Qais bin Zaid bin Amir, Abdullah bin Abi Khalid, Abu Sinan bin Safi bin Sakhr. Und 2 Gefährten starben bereits vor der eigentlichen Schlacht, wie ich zuvor erwähnt habe. Sie waren aufgebrochen, um Informationen über das Heer von Abu Sufyan zu sammeln und fanden dabei den Märtyrertod. Insgesamt erlitten somit 11 Personen den Märtyrertod. Diese beiden Gefährten, die letzteren, waren Suled und Sufyan bin Auf Aslami. Von den Ungläubigen wurden 3 Personen getötet: Amr bin Abdi'ud, Nawfal bin Abdullah bin Murira und Usman bin Munabbih. An dem Tag, als die Ungläubigen einen heftigen Angriff starteten und die Muslime diesen mit Pfeilen erwiderten, wurde er von einem Pfeil getroffen. Er erlag seinen Verletzungen, als er nach Mekka zurückgekehrt war. Die Grabenschlacht zeigte ein wundersames Ende, so wie wir es in der Geschichte vorfinden. Hierzu schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: Nach einer mehr oder weniger 20-tägigen Belagerung verließ das Heer der Ungläubigen Medina ohne Erfolg und Sieg. Und die Banu Qurayza, die ihnen zu Hilfe gekommen waren, zogen sich ebenfalls in ihre Festung zurück. In diesem Krieg erlitten die Muslime keine großen Verluste an Personen. Nur 5 oder 6 Männer starben den Märtyrertod. Sa'd bin Mu'az, der Stammesführer Der Oss wurde so schwer verwundet, dass er sich am Ende nicht mehr erholen konnte von seinen Verletzungen. Dies war ein Verlust für die Muslime, der nicht zu kompensieren war. Nur 3 Männer aus dem Heer der Ungläubigen wurden getötet. Doch die Quraysh erhielten in dieser Schlacht einen solchen Schlag, dass sie danach nie wieder den Mut aufbringen konnten, eine große Gruppe zusammenzutrollen und auf diese Weise aufzubrechen oder Medina anzugreifen. Die Prophezeiung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erfüllte sich also voll und ganz. Nachdem die Armee der Ungläubigen gegangen war, wies der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch die Gefährten an, zurückzukehren. Und die Muslime verließen das Schlachtfeld, um nach Medina zu ziehen. Die Schlacht am Graben oder Ahzab, die ein unerwartetes und plötzliches Ende nahm, war ein sehr gefährlicher Krieg. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Muslime noch nie mit einer Krise solchen Ausmaßes konfrontiert worden. Und auch danach waren sie im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam noch nie einer solchen Bedrängnis ausgesetzt gewesen. Dies war ein heftiges Beben, das das Gebäude des Islam in seinen Grundfesten erschütterte. Die schrecklichen Szenen blendeten die Augen der Muslime und ihre Herzen begannen ihnen bis zum Hals zu schlagen und die Schwächeren begannen zu denken, dass dies das Ende sei. Die Erschütterung dieses schrecklichen Bebens erschütterten sie mehr oder weniger einen Monat lang und Tausende und Abertausende von blutrünstigen Bestien belagerten ihre Häuser und machten ihr Leben bitter. Dieses bittere Leiden wurde durch den Verrat der Banu Qurayza noch verdoppelt. Und im Zentrum dieser ganzen Verschwörung standen jene undankbaren Juden, denen des Banu Nazir-Stammes, denen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wohlwollend erlaubt hatte, Medina in Frieden und Sicherheit zu verlassen. Durch die Aufwiegelung eben dieser jüdischen Häuptlinge wurden alle bekannten Stämme der arabischen Wüste in ihrer Feindseligkeit gegenüber dem Islam berauscht und strömten nach Medina, um die Muslime zu vertreiben. Und es ist absolut sicher, dass, wenn diese wilden Tiere damals die Möglichkeit erlangt hätten, in die Stadt einzudringen, würde kein einziger Muslim überleben, noch wäre die Ehre der tugendhaften muslimischen Frauen vor deren unreinen Übergriffen in Sicherheit gewesen. Jedoch war es ausschließlich Allahs Huld und der verborgenen Hand seiner Macht zu verdanken, dass dieser Heuschreckenschwarm sich ohne Erfolg verziehen musste und dass die Muslime voller Dankbarkeit wieder in Frieden und Ruhe in ihre Häuser gehen konnten. Die Gefahr durch die Banu Qurayza bestand nach wie vor noch. Diese Leute hatten sich nach ihrem ungeheuerlichen Verrat in ihren Festungen in Sicherheit gebracht und dachten, dass ihnen niemand etwas anrichten könne. Es war jedoch fraglos wichtig, ihrer Rebellion einen Riegel vorzuschieben, da ihre Existenz in Medina für die Muslime nicht weniger bedeutete, als eine Natter am Busen zu nähren. Also sie waren als heimlichen Feind zu betrachten. Gleichzeitig hatte die Erfahrung mit dem Banu Nazir-Stamm gezeigt, dass es sich um eine solche Schlange handelt, die nach dem Rauswurf aus dem Haus genauso gefährlich ist wie im Haus selbst. Wie dem auch sei, um dem ein Ende zu setzen, wurde auch eine Maßnahme gegen den Banu Qurayza-Stamm unternommen, die auch als Expedition Banu Qurayza bekannt ist, die im Monat Zulqa'da im fünften Jahr der Hijra, entsprechend im März und April 627 stattfand. Sie wurde auch im Heiligen Koran erwähnt. Allah, der Hocherhabene, sagt: وَأَنزَلَ الَّذِينَ زَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Und er brachte die aus dem Volk der Schrift, die ihnen halfen, herunter von ihren Burgen und warf Schrecken in ihre Herzen. Einen Teil erschlugt ihr und einen Teil nahmt ihr gefangen. Und er ließ euch ihr Land erben und ihre Häuser und ihren Besitz und auch ein solches Land, durch das ihr bis dahin noch nie gestampft wart. Und Allah vermag alle Dinge zu tun. Eine kurze Vorstellung der Banu Qurayza liest sich wie folgt. Die Banu Qurayza sind ein jüdischer Stamm. Sie sind die Nachkommen von Qurayza, die sich einst wenige Meilen von Medina entfernt in einer massiven Festung niederließen. Anschließend wurden sie bekannt unter dem Namen von Qurayza. Qurayza und Nasir waren zwei Brüder, die von den Nachfahren von Hazrat Aaron abstammten. Deren beider Nachkommen wiederum wurden als Banu Qurayza bzw. Banu Nasir bezeichnet. Wie in den vergangenen Freitagsansprachen und im Rahmen der Schilderung der Grabenschlacht bereits erwähnt, war der Hintergrund dieser Expedition, dass die Banu Qurayza mitten im Krieg den Vertrag gebrochen und den Quraysh gegen die Muslimen geholfen hatten. Und sie hatten die Vereinbarungen verletzt, die zwischen ihnen und dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bestanden. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Abschluss der Grabenschlacht zurückkam, legten er sowie die Gefährten die Waffen ab. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging ins Haus von Hazrat Aisha und bestellte Wasser, womit er seinen Kopf zu waschen begann. In einer Überlieferung steht, dass er duschte, einen Duft auftrug und das Suhr-Gebet verrichtete. Hazrat Aisha berichtet: Ein Mann begrüßte uns, als wir uns im Haus befanden. Als er rief, ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zügig zu ihm. Er schaute durch den Türspalt zu. Ich sah, dass es Hazrat Dihya Kalbi war. Er entfernte den Staub von seinem Gesicht und trug einen Turban. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stand gegenüber, angelehnt am Rücken des Reittieres. Er sagte: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, ihr habt die Waffen abgelegt. Bei Allah, wir haben die Waffen noch nicht abgelegt. Und in einer anderen Überlieferung stehen die Worte: Seitdem ihr auf den Feind getroffen seid, haben die Engel die Waffen nicht abgelegt. Und wir waren noch nicht von der Verfolgung der feindlichen Allianz zurückgekehrt. Also die Person hatte geäußert, dass die Engel die Waffen noch nicht abgelegt hatten, die Engel. Bis wir den Ort Hamra al-Asad erreichten und Allah sie endgültig bezwang. Richtet nun euren Kurs dorthin. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte: Wohin? Er zeigte es mit der Hand und sagte: Dorthin, womit die Banu Qurayza gemeint waren. Hazrat Aisha sagt, dass sie wieder zurückging. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, fragte sie: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, wer war diese Person, mit der sie sich unterhielten? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Hast du ihn gesehen? Sie antwortete: Ja. Er sallallahu alaihi wasallam fragte: Wem sah diese Person ähnlich? Sie antwortete: Hazrat Dihya Kalbi. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Das war Gabriel. Und dadurch wurde deutlich, dass, was damit gemeint war, dass die Engel ihre Waffen noch nicht abgelegt hätten. Das war Gabriel, der mir sagte, dass ich zur Banu Qurayza gehen solle. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl sofort, zur Banu Qurayza zu gehen und das Asr-Gebet dort zu verrichten. Als die Gefährten den Befehl hörten, machten sie sich sofort los. Der Zustand des Gehorsams der Gefährten lässt sich an folgender Begebenheit messen. Als unterwegs die Zeit des Asr-Gebets anbrach und nicht mehr viel Zeit für das Gebet übrig blieb, haben einige Gefährten das Gebet verrichtet, da sie fürchteten, dass das Gebet ansonsten zu verpassen. In Bukhari Fathul Bari heißt es, dass einige Gefährten sagten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wir das Gebet bei der Banu Qurayza verrichten sollen. Wenn die Zeit vorübergeht, so soll es sein. Trotzdem werden wir das Gebet nicht vorher verrichten. Gemäß den Überlieferungen kamen die Gefährten erst nach Sonnenuntergang an und verrichteten und verrichteten dann das Asr-Gebet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ermahnte keine von den beiden Gruppen. Weder die, die das Gebet vorher verrichteten, aus Angst, das zu verpassen, noch diejenigen, die es später bei der Banu Qurayza verrichteten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief Hazrat Ali zu sich und gab ihm eine schwarze Flagge namens Uqab zum Tragen für das Heer. Dies wurde in Bukhari und in anderen Überlieferungen erwähnt. Als allererstes hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali samt einer Einheit nach vorne geschickt und kam dann hinterher. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt: Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Grabenschlacht frei wurde und die Stadt erreichte, hatte er noch nicht einmal vollständig seine Ausrüstung abgelegt und sich gewaschen, als er von Gott durch eine Vision gesagt bekommen hat, dass solange die Banu Qurayza nicht zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie getan haben, sollt ihr nicht eure Ausrüstung ablegen. Dann bekam er die Eingebung, ohne Halt zu machen, sich zu den Banu Qurayza zu begeben. So ließ er verkünden, dass sich alle zu den Festungen der Banu Qurayza aufmachen sollen und das Gebet sogar dort verrichten sollen, das Asr-Gebet. Hazrat Ali sandte er mit einer Gruppe von Gefährten als erstes dorthin. Bei der Begebenheit mit Hazrat Aisha wurde auch erwähnt, und es kann auch sein, dass sie es in einer Vision gesehen wurde, dass eine Vision war, denn dies ist möglich. Und es kommt vor. Über den Marsch zu Banu Qurayza steht geschrieben: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam benannte Hazrat ibn Maktum als Stellvertreter in Medina und machte sich an einem Mittwoch auf den Weg zu Banu Qurayza. Vom Monat Zulqa'da waren noch 7 Tage übrig. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war ausgerüstet, nahm ein Speer in die Hand, trug einen Helm und ein Schild hing er um seinen Hals und ritt auf seinem Pferd namens Lu'eib. Die Muslime hatten 36 Pferde und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befand sich unter ihnen, unter den Muslimen. Ibn Sa'd sagt, dass mit ihm 3000 Personen waren. Wie bereits gesagt, war Hazrat Ali schon zuvor mit einer Gruppe von Muhajirin und Ansar vorgereist. Hazrat Abu Qatada sagt, als wir bei den Banu Qurayza ankamen, rammte Hazrat Ali die Flagge vor der Festung in den Boden. Als sie uns sahen, wurde ihnen bewusst, dass es zu einem Kampf kommen wird. Dann schlossen sie sich in ihre Festungen ein und begannen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine reinen Gemahlinnen zu beleidigen. Hazrat Abu Qatada sagt, dass wir nicht auf diese Beleidigungen reagierten und uns sagten, dass jetzt zwischen uns nur noch das Schwert entscheiden wird. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam auch bei den Banu Qurayza an und machte Halt beim Brunnen Bir-e-Unna. Der Brunnen wird auch Bir-e-Anna genannt und gehört der Banu Qurayza. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt hierzu in seinem Buch Sidat Khatam un-Nabiyyin: Als Hazrat Ali dort ankam, war unter ihnen auch Huyay bin Akhtab, der vor den Banu Nazir, der zu den Banu Nazir gehörte, und anstatt dass er sich demütig und in Reue zeigte für seinen Verrat, begann er direkt den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen und auf einer äußerst respektlosen und schmutzigen und völlig schamlosen Art redete er auch über die reinen Gemahlinnen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kurz nachdem Hazrat Ali und seine Truppe aufgebrochen waren, machte sich auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgerüstet von Medina aus auf den Weg. Er ritt auf einem Pferd, begleitet von einer großen Gruppe von Gefährten. Als er in der Nähe der Festungen der Banu Qurayza ankam, kam Hazrat Ali ein Stückchen entgegen, um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu empfangen. Er sagte: O Gesandter Allahs, ich denke, es ist nicht nötig, dass sie selbst voranrücken. Wir werden, so Gott will, ausreichen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam begriff den Hintergrund und fragte: Haben die Banu Qurayza mich etwa beschimpft? Es war offensichtlich für ihn, dass Hazrat Ali ihn zurückhalten wollte, weil sie unangemessene Sachen gesagt hatten. Hazrat Ali antwortete: Ja, o Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Sei es drum. Qad uziya Musa bi aksara min haza. Das heißt, Moses wurde von diesen Leuten noch mehr verletzt. So ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter und erreichte den Brunnen der Banu Qurayza, wo er das Lager aufschlug. Einer Überlieferung zufolge sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Ali: Es gibt keinen Grund zur Sorge, sie haben nicht den Mut, mir ins Gesicht etwas Schmähendes zu sagen. Und so schritt er mit äußerster Ruhe und Würde voran. In dieser Expedition der Muslime wird auch eine Mahlzeit erwähnt. Alle Gefährten hatten sich zur Zeit des Isha-Gebets um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versammelt und Hazrat Sa'd bin Ubada schickte Datteln auf einem Kamel für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte an jedem Tag, was für eine ausgezeichnete Speise Datteln doch sind. Was die Belagerung der Banu Qurayza durch die Muslime betrifft, so heißt es in den Einzelheiten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Morgengrauen vorrückte und die Bogenschützen beauftragte, an vorderster Front zu bleiben. Sie umzingelten die Festungen der Juden und beschossen sie mit Pfeilen und Steinen. Die Juden antworteten von ihren Festungen aus ebenfalls mit Pfeilen und dies dauerte bis zum Abend an. Die Muslime verbrachten die Nacht um den Festungen herum und griffen die Juden abwechselnd an. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ den Beschuss mit Pfeilen permanent fortsetzen, bis die Juden nur noch ihr sicheres Ende sahen und den Beschuss auf die Muslime mit Pfeilen einstellten. Sie riefen: Verschont uns, wir wollen verhandeln. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Einverstanden. Die Juden schickten Nabash bin Gaes zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er bat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Erlauben Sie uns, auf die gleiche Weise von hier fortzugehen wie einst die Banu Nuzir. Nehmen Sie unsere Besitztümer und Waffen und verschonen Sie unsere Leben. Wir werden ihre Stadt mit unseren Frauen und Kindern verlassen. Das war das Angebot der Juden. Und wir nehmen nur das mit, was jeweils ein Kamel tragen kann. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lehnte dies ab. Nabash sagte: Wir benötigen dann auch nicht unsere Besitztümer, die unsere Kamele tragen. Aber auch das lehnte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ab, denn sie hatten sich dem Urteil des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu fügen. Doch er lehnte es ab, dem Urteil des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nachzukommen und kehrte zu seinem Volk zurück. Daraufhin beratschlagten sich die Häuptlinge der Banu Qurayza untereinander. Als Nabash seinem Volk die Lage berichtete und die Belagerung immer länger wurde, wandte sich ihr Anführer Qa bin Asad an sein Volk und sagte: Bei Allah, eine Prüfung hat euch ereilt, wie ihr selbst sehen könnt. Ich stelle euch drei Optionen vor, wählt eine beliebige davon. Sie fragten: Was sind diese Optionen? Qa bin Asad sagte: Wir verpflichten uns zum Gehorsam gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erkennen ihn als wahrhaftig an. Denn bei Allah, ihr wisst bereits, dass er als Prophet gesandt wurde. Und er ist genau jene Person, die in euren Büchern Erwähnung findet. Wenn wir an ihn glauben, werden euer Blut, euer Besitz und eure Frauen sicher sein. Bei Allah, ihr wisst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist, und uns hindert nur daran, sich ihm anzuschließen, dass er aus Arabien und nicht von den Israeliten stammt. Wo er auch nun sein mag, Allah hat ihn zum Propheten gemacht. Also das heißt, egal wer es ist, jedenfalls ist er der Prophet und das ist offensichtlich. Gab fügte hinzu: Ich wollte niemals einen Vertrag brechen, aber diese Katastrophe und Prüfung ist wegen diesem Huyay bin Akhtab auf uns eingebrochen. Er saß ja daneben. Dann sagte Qab: Erinnert ihr euch, was Ibn Jawas das war ein früherer jüdischer Gelehrter, zu euch sagte, als er hier zu euch kam, als er hierher kam, er sprach, ich habe das Land des Weins, des Essigs und der Datteln, also das heilige Land, verlassen und bin in das Land von Wasser, Datteln und Gerste gekommen. Die Leute fragten damals, die anwesenden Leute fragten, warum das? Gabin Asad antwortete, dass dieser Gelehrte geäußert hatte, aus diesem Ort wird ein Prophet hervorgehen. Wenn ich bis dahin am Leben bleiben werde, werde ich ihm Folge leisten und ihn unterstützen. Kommt er jedoch nach meinem Ableben, so bleibt achtsam, dass euch niemand in Bezug auf ihn blendet. Damit ist gemeint, akzeptiert ihn und lehnt ihn nicht ab. Ihr sollt ihm Folge leisten und zu seinem Freund und Helfer werden. Ich habe bereits an beide Bücher geglaubt, an das erste sowie an das letzte. Also an das Buch, das auf den heiligen Propheten herabgesandt wurde. Und richtet ihm meinen Salam aus und sagt ihm, dass ich seine Wahrhaftigkeit bestätigt hatte. Hiernach sagte Gab, also kommt, lasst uns Muhammad Folge leisten und seine Wahrhaftigkeit bestätigen. Als die Leute des Stammes Banu Qurayza dies hörten, sagten sie, wir werden uns niemals von der Entscheidung der Tora trennen, also vom Buch Mose, von Hazrat Moses. Und wir werden sie niemals durch ein anderes Buch ersetzen. Darauf sagte Gab, wenn ihr nicht auf mich hört, dann lautet die zweite Option, dass wir unsere Frauen und Kinder töten und mit gezogenen Schwertern auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten losgehen. So werden wir nichts zurücklassen, was uns belasten würde. Dann wird Allah schließlich zwischen uns und Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten. Wenn wir geschlagen werden, werden nur wir untergehen und wir würden keine Nachkommen zurücklassen, um die wir uns fürchten müssen. Sollten wir doch siegen, schwöre ich bei meinem restlichen Leben, dass wir schon neue Frauen und Kinder finden werden. Die Leute sagten, sollen wir etwa diese Armen umbringen? Welchen Genuss am Leben werden wir noch haben, wenn sie tot sind? Gab erwiderte, wenn ihr auch diese Option nicht annehmt, dann folgendes. Heute ist die Nacht des Samstags, also des Sabbats, und es ist davon auszugehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in der heutigen Nacht keine Gefahr von uns ausgehend sehen. Greift sie deshalb an, gut möglich, dass wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten täuschen können. Sie sagten daraufhin, sollen wir unseren Sabbat verderben und etwas tun, was bisher noch niemand gewagt hat, außer demjenigen, den du auch kennst? Und dass dieser jene entstellt wurde, infolgedessen ist dir ebenfalls bekannt. So lehnten sie alle drei Optionen von Gab ab. Nach Gab sprach ein weiterer Jude namens Amr bin Sauda, O Gemeinde der Juden, ihr habt mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Vertrag geschlossen und ihr habt diesen Vertrag gebrochen, der zwischen euch und ihnen war. Weder war ich Teil von euch während dieser Vereinbarung, noch bin ich Teil eures Betrugs. Wenn ihr es ablehnt, deren Religion anzunehmen, dann seid wenigstens fest im Judentum. Also damit meinte er, wenn ihr sie schon ablehnen wollt, dann bleibt zumindest der Lehre des Judentums treu und zahlt ihnen die Jizya, die für die Nichtmuslime auferlegte Steuer. Bei Allah, ich weiß nicht, ob sie dies akzeptieren werden oder nicht. Sie sagten dazu, wir werden den Arabern keinen Tribut zahlen, nur um Freiheit zu erlangen. Also das kann nicht sein, das werden wir nicht zahlen. Da ist es besser, getötet zu werden. Amr sagte, so distanziere ich mich dann von euch. In derselben Nacht verließ er dann die Festung. Er lief an den Wächtern des heiligen Propheten sallallahu alaihi vorbei. Hazrat Muhammad bin Maslama war deren Aufseher. Er fragte, wer ist da? Daraufhin antwortete er, Amr bin Sauda. Hazrat Muhammad bin Maslama sagte, geh durch und betete, Allahumma la tahrimni iqalata asaratil kirami. O Allah, verwehre mir nicht die gute Tat, die Fehler der vornehmen Leute zu verdecken. Dabei machte er ihm den Weg frei. Der ging vorbei und zu der Moschee des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, verbrachte die Nacht dort und brach morgens von dort wieder auf. Man konnte nicht herausfinden, wohin er gegangen war. Als dies dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet wurde, sagte er, er ist ein solcher Mann, den Allah aufgrund seiner Loyalität gerettet hat. Genauso verließen drei weitere Männer die Festung in der gleichen Nacht der Banu Qurayza. Als sie die Rede von Ka'b gehört hatten, sie nahmen den Islam an und schützten so ihr Leben, ihren Besitz und ihre Familien. Die Begebenheit über Hazrat Abu Lubaba ist erwähnt worden. Es wird wie folgt beschrieben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte die Belagerung der Festungen intensiviert. Als die Belagerung die Banu Qurayza in die Enge getrieben hatte, schickten sie in der Nacht zum Sabbat eine Botschaft an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schicken Sie Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir zu uns, damit wir uns mit ihm in unserer Angelegenheit beraten können. Er war eine angesehene Person des Stammes aus, der Bundesgenosse. Dieser Stamm war Bundesgenosse der Banu Qurayza. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte ihn. Als sie Hazrat Abu Lubaba sahen, begannen Männer auf ihn zuzukommen und die Frauen und Kinder begannen vor ihm zu weinen. Hazrat Abu Lubaba erweichte ihnen gegenüber. Sein Herz zeigte Empathie für sie. Das war eine Strategie, die sie umsetzten. Ka'b bin Asad sagte, O Abu Lubaba, wir haben nur sie gewählt. Zweifellos ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu nichts bereit, außer seine Entscheidung durchzusetzen. Was denken Sie? Sollten wir seine Entscheidung akzeptieren? Hazrat Abu Lubaba antwortete, ja, und machte mit seiner Hand danach am Hals eine Geste des Schlachtens. Hazrat Abu Lubaba berichtet, bei Allah, meine Füße waren noch an derselben Stelle, als ich empfand, dass ich die Treue zu Allah und seinem Gesandten gebrochen hatte. Ich war beschämt darüber, was ich für eine Geste gemacht hatte und sprach, wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Als ich hinabstieg, war mein Bart mit Tränen durchnässt. Die Leute warteten auf meine Rückkehr. Ich nahm einen anderen Weg hinter der Festung und ging in die Moschee. Jedoch nicht zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zur Bestrafung band ich mich an einer Säule fest. Ich sagte mir, dass ich von hier nicht fortgehen würde, bis ich entweder sterbe oder Allah für diese Handlung meine Reue annimmt. Ich versprach Allah, dem Allmächtigen, dass ich niemals das Land der Banu Qurayza betreten werde und mich auch nicht wieder der Siedlung zuwenden werde, in der ich meine Treue zu Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam brach. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über meine Rückkehr und diese Handlung erfuhr, sagte er, lasst ihn, bis Allah über ihn entschieden hat, wie Allah es vermag. Doch wäre er zu mir gekommen, hätte ich für ihn um Vergebung gebeten. Nun, da er nicht zu mir gekommen ist und fortgegangen ist, so lasst ihn. Hazrat Abu Lubaba berichtet, ich befand mich in großem Kummer. Viele Nächte vergingen, in denen ich weder etwas trank noch aß. Ich sagte mir, dass ich in diesem Zustand verbleiben werde, bis ich diese Welt verlasse oder Allah meine Reue akzeptiert. Ich erinnerte mich an meinen Traum, den ich gesehen hatte, als wir die Banu Qurayza belagert hatten. Und zwar, dass ich mich in übel riechender schwarzer Erde befand und ihr nicht entkommen konnte. Ich war kurz davor, an dem Gestank zu sterben, doch dann erblickte ich einen Fluss und sah, wie ich mich darin wasche, bis ich rein war und einen guten Duft vernahm. Als ich Hazrat Abu Bakr damals nach der Deutung dieses Traums fragte, sagte er, du wirst in eine solche Situation verwickelt sein, wegen der du in Kummer verfallen wirst. Dann wirst du aus ihr befreit werden. Daher dachte ich, festgebunden an der Säule, an Hazrat Abu Bakrs Worte zurück und hoffte, dass Allah mir vergeben wird. Er berichtet weiter, ich verblieb in diesem Zustand, bis ich vor lauter Schwäche nichts mehr hören konnte. Er war an eine Säule gebunden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam blickte mehrmals zu mir. Ibn Hisham berichtet, dass er 6 Nächte lang angebunden blieb. Letztendlich offenbarte Allah, der Allmächtige, zur Vergebung von Abu Lubaba den Vers: Wa akharuna atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Und es sind andere, die sich ihrer Schuld bekannten. Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen, schlechten. Bald wird Allah sich mit Erbarmen zu ihnen wenden. Allah ist allverzeihend, barmherzig. Der Vers über die Reue von Abu Lubaba wurde dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Zeit des Fastenbeginns bzw. im Morgengrauen offenbart. Zu dem Zeitpunkt befand sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Haus von Hazrat Umme Salma. Hazrat Umme Salma sagt, sie berichtet, ich sah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Morgengrauen lächelnd. Ich sagte, O Prophet Allah, möge Allah sie stets lachen und lächeln lassen. Weshalb lächeln sie so? Er sagte, für Abu Lubaba gibt es eine frohe Botschaft. Ich fragte, O Prophet Allah, darf ich ihm diese Botschaft mitteilen? Er antwortete, wieso nicht? Wenn du magst, kannst du ihm die frohe Botschaft mitteilen. Dann stellte sie sich an die Tür ihres Hauses und fing an zu rufen, O Abu Lubaba, sei erfreut, denn Allah hat deine Bitte um Vergebung angenommen. Leute gingen zu ihm, um ihn loszubinden. Doch Hazrat Abu Lubaba sagte, nein, nur der heilige Prophet wird mich losbinden. Er sagte, dass er angebunden ist und nun nur der heilige Prophet ihn losbinden wird. Als der heilige Prophet zum Fajr-Gebet kam, band er mit seinen Händen ihn ab, ihn los. Hazrat Abu Lubaba sagte, O Prophet, meine Vergebung sollte darin bestehen, dass ich die Häuser meines Volkes verlasse, in denen ich gesündigt habe und mein gesamtes Hab und Gut für Allah und seinen Gesandten spende. Der heilige Prophet erwiderte, O Abu Lubaba, für dich reicht ein Drittel. Es sollte klar sein, dass in den Sihah Sitta, also in den 6 authentischen Hadith-Büchern, keine Einzelheiten über die Begebenheit von Abu Lubaba zu finden sind. Es ist möglich, dass sich die Menschen damals das Handzeichen von Abu Lubaba selbst gedeutet hätten. Es wurde jedenfalls in den Geschichtsbüchern erwähnt. Auch Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat Einzelheiten zu dieser Begebenheit genannt. Er sagt, als die Banu Qurayza schließlich von der Belagerung erschöpft wurden, schmiedeten sie einen Plan. Ihre Idee war, einen Muslim in ihre Festungen einzuladen, der Beziehungen zu ihnen unterhielt und aufgrund seiner Schlichtheit leicht zu beeinflussen war, damit sie versuchen konnten, herauszufinden, was der heilige Prophet mit ihnen vorhatte. Daher schickten sie einen Abgesandten zum heiligen Propheten mit der Bitte, Abu Lubaba bin Munzir Ansari zu ihrer Festung zu schicken, damit sie ihn befragen könnten. Der heilige Prophet erlaubte Abu Lubaba und er ging zu ihrer Festung. Die Häuptlinge der Banu Qurayza hatten geplant, dass, sobald Abu Lubaba die Festung betrat, alle jüdischen Frauen und Kinder ihn umzingeln und zu weinen und zu klagen beginnen sollten, um ihm den Schmerz ihres Leids und ihrer Not auf das Herz zu drücken. So tappte Abu Lubaba in diese Falle und sobald er ihre Festung betrat, begann er, Mitleid mit ihrer sogenannten Bedrängnis zu haben. Als die Banu Qurayza fragten, O Abu Lubaba, unser Zustand ist vor dir. Sollen wir aus unseren Festungen heraustreten und unser Schicksal Muhammad sallallahu alaihi wasallam überlassen? Abu Lubaba bejahte dies spontan, fuhr sich aber gleichzeitig mit der Hand über die Kehle und deutete damit an, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zum Tode verurteilen wird. Doch das war absolut falsch und der heilige Prophet hatte nicht einmal ansatzweise eine solche Absicht angedeutet. Jedoch, beeinflusst von ihrer Demonstration des Elends, begannen die Gedanken von Abu Lubaba so emotional in Richtung Schmerz und Leid zu fließen, dass seine Vorstellungen dem Tod nahe kamen. Dieses falsche Mitgefühl von Abu Lubaba, aufgrund dessen er danach auch selbst Reue empfand und sich in dieser Reue an eine Säule in der Moschee fesselte, bis der heilige Prophet ihm vergab und ihn mit seiner eigenen Hand losband, wurde zur Quelle des Ruins der Banu Qurayza. Sie bestanden hartnäckig darauf, dass sie die Entscheidung des heiligen Propheten nicht akzeptieren würden. Wie dem auch sei, diese Erwähnung werde ich in Zukunft fortsetzen. Die Ahmadis in Pakistan sollten auch selbst für sich beten. Heutzutage werden ihnen viele Schwierigkeiten bereitet. Sie sollten sich bemühen, vermehrt Gottes Zufriedenheit zu erlangen, da sich die Umstände, wie ich bereits sagte, sehr verschlechtern. Möge Allah gnädig sein. Auch die Ahmadis in anderen Teilen der Welt sollten für ihre pakistanischen Brüder beten. Möge Allah sie von ihren Schwierigkeiten befreien. Beten Sie auch für die Ahmadis in Bangladesch und Sie selbst sollten auch für sich beten. Möge Allah auch sie vor jeglichem Übel bewahren. Die Ahmadis dort leben auch unter schweren Bedingungen. Beten Sie ebenfalls für die Ahmadis in Algerien. Möge Allah sie vor jeglichem Übel bewahren, denn auch sie werden inhaftiert und eingesperrt. Möge Allah ihren Glauben stärken. Die Ahmadis im Sudan erleben angesichts der Kriege dort große Herausforderungen. beten sie auch für sie. Überall leiden Menschen, die das Glaubensbekenntnis aussprechen, durch die Hand derer, die ebenfalls das Glaubensbekenntnis aussprechen. Und dies ist der Grund, warum islamfeindliche Kräfte ohne Furcht versuchen, Muslimen Schaden zuzufügen. Beten Sie sehr viel, denn Allah kann die israelische Regierung, die amerikanische Regierung und die Großmächte aufhalten. Er ist allmächtig, hat die Kraft, alles zu tun. Aber dafür müssen auch die Muslime ihre Handlungen im Einklang mit Gottes Wohlgefallen ausrichten und Brüderlichkeit zeigen, ein Vorbild an Brüderlichkeit zeigen. Die internen Streitigkeiten müssen beendet werden, was zurzeit aber nicht geschieht. Erst dann wird Allahs Versprechen der Hilfe wahr werden, sonst geschieht nichts. Die Muslime müssen als rechtschaffene Gläubige ihr Leben verbringen. Möge Allah uns und alle anderen Muslime dazu befähigen. Amen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر